Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Bastian Brandau. Herzlich willkommen. Seit 4 Stunden berät sich Angela Merkel mit den Regierungschefinnen und Chefs zu den neuen Corona-Maßnahmen. Nach den nur leicht zurückgehenden Infektionszahlen und angesichts von Varianten des Virus läuft es auf einige Verschärfungen hinaus. Mehr gleich von unserem Korrespondenten in Berlin. Wir schalten außerdem nach Washington, wo man sich auf die Inauguration von Joe Biden vorbereitet. Eine Feier, eine Zeremonie, die in diesem Jahr ganz anders ablaufen wird. Die Trump-Administration ist unterdessen noch aktiv in diesen letzten Tagen und hat etwa Strafmaßnahmen verhängt gegen eine russische Firma, die am Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 beteiligt ist. Die umstrittene Pipeline war heute Thema im EU-Parlament, genauso wie der Fall des Kreml-Kritikers Nawalny, der in Russland in Haft sitzt. Mehr dazu gegen Ende der Sendung. Und im Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es dann wieder nach Amerika. Amtsübergabe in einem gespaltenen Land, die USA zwischen Gewalt und Versöhnung im Anschluss an diese Sendung. Schulen, Homeoffice, FFP2-Masken, Virusvarianten. Darüber ließen sich Kanzlerin Merkel und die Länderchefinnen und Chefs gestern Abend noch einmal briefen. Als eine Entscheidungsgrundlage für die Sitzung heute seit etwa 14 Uhr sitzen sie wieder zusammen, sind zusammengeschaltet. Johannes Kuhn in unserem Hauptstadtstudio beobachtet das Ganze für uns. Ich habe ein paar Stichpunkte genannt. Was sind denn die wichtigsten Themen, um die es heute geht?
Ja, Herr Brandau, es geht nicht nur um die Verlängerung des Lockdowns, dass der bis zum 14. Februar verlängert wird. Darüber war man sich recht schnell einig. Nein, es geht darum, wie man nachsteuert oder vielleicht sogar nachschärft. Denn es gibt jetzt natürlich diesen X-Faktor, also die Virusvariante, die gerade auf den britischen Inseln die Zahlen stark in die Höhe treibt, weil sie eben besonders ansteckend ist. Das war bei diesem Briefing, von dem Sie gesprochen haben, gestern Abend auch ein Hauptthema. Gucken wir mal ins Nachbarland. Heute Nachmittag haben die Niederlande angekündigt, ihren Lockdown zu verschärfen. Warum machen das die Niederlande? Weil dort jetzt schon jede 10. Infektion mit dieser neuen Virusmutante stattfindet. Bis Februar soll der Anteil auf 50% steigen. Wir in Deutschland sind natürlich noch nicht so weit. Aber die Frage ist, soll man prophylaktisch die Lockdown-Regeln jetzt stark verschärfen, damit die Zahlen noch schneller sinken und damit auch die ansteckende Virusvariante sich nicht im Hintergrund verbreitet und wir das dann irgendwann nicht mehr so schnell stoppen können?
Was sind denn Einigungen, Entscheidungen, über die schon etwas bekannt ist? Was ist da bisher nach außen gedrungen?
Also es gibt zum Beispiel eine Einigung zur Verschärfung der Maskenpflicht. Man kann sagen, die Stoffmaske hat erst einmal ausgedient. In öffentlichen Verkehrsmitteln, Geschäften und bei Gottesdiensten muss eine medizinische Maske getragen werden. Damit aber ist nicht nur die relativ teure FFP2-Maske gemeint, die ist ja seit gestern in Bayern Pflicht, sondern auch die günstigeren Einweg-OP-Masken. Also man macht es nicht ganz, man sagt, medizinische Maske ist auch OP-Maske, denn die schützen schon besser als die Stoffmaske. Bei der Homeoffice soll es keine Pflicht geben, aber ab Inzidenzwerten von 50 müssen die Arbeitgeber Homeoffice anbieten, sofern es die Tätigkeiten zulassen. Das ist also eine Verschärfung, die aber weiterhin etwas Spielraum gibt. Geregelt wird das Ganze in einer Verordnung des Bundesarbeitsministeriums. Und, das meldet die ARD, auch bei den Schulen hätte man sich geeinigt. Da war gerade von den Kultusministern gefordert worden, in den Grundschulen zumindest Wechselunterricht wieder sehr schnell zu erlauben. Die bleiben nun aber, wenn die ARD-Meldung sich bestätigt, weiterhin geschlossen. Ab dem 15. Februar soll dann geöffnet werden. Wie genau das aussieht, denn da gibt es ja Stufenpläne, da gibt es auch Details und vielleicht auch Länderabweichungen, das wissen wir noch nicht.
Was sind denn darüber hinaus oder auch das umfassend, was sind die größten Knackpunkte, bei denen einfach keine Einigkeit herrscht bisher?
Ja, keine Mehrheit gibt es zum Beispiel für bundesweite nächtliche Ausgangssperren, obwohl das dem Vernehmen nach Baden-Württemberg und Bayern, die das ja schon haben, auch sich bundesweit hätten vorstellen können. Dafür gab es keine Mehrheit, stand vor den Beratungen zumindest, weil man Sorge hat, dass es dafür auch keine Akzeptanz gibt in der Bevölkerung, gerade wenn die Infektionszahlen eben nicht so hoch sind in einzelnen Kreisen. Die Schulen waren aber, glaube ich, der Knackpunkt und ein längeres Verhandlungsthema, denn da gibt es ja den Zielkonflikt. Homeschooling bei Grundschülern funktioniert noch einmal schlechter als mit Jugendlichen. Da ist die Sorge groß, dass jetzt viele Kinder den Anschluss verlieren. Vereinbarung von Homeoffice und Homeschooling ist ebenfalls sehr schwierig bis unmöglich. Und auf der anderen Seite eben spielen Schulen beim Infektionsgeschehen eine Rolle, wirken also eher steigernd. Und es gibt ja auch Indizien, wenn es auch noch nicht bewiesen ist, dass es eben in Schulen auch, dass bei Kindern und Jugendlichen diese neue Mutation des Virus sich auch schneller überträgt. Deswegen ist das eine ganz kritische Geschichte, auf die wir vielleicht mal in 1-2 Monaten zurückblicken werden und sagen, was richtig gelöst wurde, ist falsch gelöst.
Einige Länderchefs haben gezögert, sowas ja oft in der Vergangenheit. Die Kanzlerin hatte gedrängt, vor Weihnachten haben wir das erlebt, dann einige Länderchefs das Ganze verzögert. Also war es heute auch wieder so, dass einige bremsen, was Merkel eigentlich wollte?
Ja, grundsätzlich lässt das sich so sagen, wobei es bei den Schulen schon komplex und verfahren war und man auch nicht sagen konnte, das waren jetzt die SPD-Länder und das die CDU-Länder offenbar, sondern da gibt es wirklich auch den Wunsch, gerade die Grundschulen möglichst schnell durch Wechselunterricht wieder in Gang zu bringen. Da muss man jetzt mal abwarten, wie sich dann, wenn es denn zu den Pressekonferenzen später kommt, wie sich da die Kanzlerin und auch die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen zu den Details äußern und wie sie diesen Kompromiss auch bewerten und wie der dann auch umgesetzt wird.
Sie werden uns darüber auf dem Laufenden halten. Einschätzung waren das live aus unserem Hauptstadtstudio von Johannes Kuhn. Vielen Dank. In der Pandemie hat sich die Bundesregierung auch von der schwarzen Null verabschiedet. Mit einer Bazooka hat Finanzminister Olaf Scholz die Maßnahmen verglichen, die vor allem die Unternehmen durch diese Pandemie, die ihr dabei helfen sollen. Dazu macht der Bund erstmals seit langem wieder Schulden, aber im vergangenen Jahr nicht so viele wie bisher gedacht, berichtet Theo Gers.
Olaf Scholz und mit ihm die Steuerzahler sind in der Corona-Pandemie erst einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Der Bund hat im letzten Jahr mit 130,5 Milliarden Euro zwar immer noch so viele neue Schulden aufgenommen wie noch nie, es waren am Ende aber fast 90 Milliarden weniger als geplant. Ein Grund, die deutsche Wirtschaft schrumpfte nur um 5 und nicht um 7 oder gar noch mehr Prozent, wie zeitweise befürchtet worden war. Dadurch nahm der Bund mehr Steuern ein als geplant und gab gleichzeitig weniger aus. Für Sozialleistungen und vor allem für Corona-Hilfen. Ein zweiter Grund, das massive Gegensteuern mit Kurzarbeitergeld, Überbrückungs-November- oder Dezemberhilfen. Olaf Scholz, der im Frühsommer die Bazooka auspackte und bei den Staatsausgaben in die Vollen ging, fühlt sich nun bestätigt.
Unsere Hilfspolitik wirkt, das zeigen die Zahlen. Wir haben umfangreiche wirtschaftliche Hilfen bereitgestellt und Rekordinvestitionen auf den Weg gebracht. Diese Maßnahmen zeigen Erfolg. Wirtschaft und Beschäftigung wurden stabilisiert. Weil niemand wissen konnte, wie sich die Pandemie entwickelt, haben wir finanziell gut vorgesorgt. Das war richtig und wichtig, um mit voller Kraft gegen die Krise zu halten. Das hat funktioniert.
Was der Finanzminister nicht sagt, er musste auch deshalb im letzten Jahr weniger Schulden aufnehmen, weil allein 25 Milliarden Euro an Corona-Hilfen erst einmal liegen blieben, da die Auszahlungen sich bis heute verzögern. Für Eckart Rehberg, den Chefhaushälter der Unionsfraktion, ist das kein Grund zur Freude. FDP-Haushälter Otto Fricke sieht darin sogar ein Organisationsversagen der Minister Scholz und Altmaier. Tatsächlich werden Ausgaben in Milliardenhöhe auf 2021 verlagert. Was letztes Jahr nicht verbraucht wurde, fließt entweder erst in diesem Jahr ab oder hilft, auch die neuen Corona-Hilfen mit zu finanzieren, auf die sich Scholz und Altmaier schon verständigt haben. Zum einen soll der Zugang zu Corona-Hilfen für Unternehmen leichter werden. Sie können künftig Hilfen für jeden Monat bekommen, in denen ihr Umsatz um 30% unter dem gleichen Vorjahresmonat liegt. Auch wird die Förderhöchstsumme auf 1,5 Millionen Euro pro Monat verdreifacht. Abschlagszahlungen steigen auf 100.000 Euro pro Monat. Einzelhändler, auch das ist neu, können zudem Abschreibungen auf unverkäufliche Saisonware und verderbliche Güter bei den Unternehmenshilfen geltend machen. Und wer in diesem Jahr seine Firma oder zu Hause das Homeoffice digital auf den neuesten Stand bringt, kann Kosten für Hard- und Software noch in diesem Jahr voll von der Steuer absetzen.
Deutschland hat seine Finanzen im Griff. Wir werden nach der Corona-Krise voraussichtlich weniger Schulden haben, als die anderen großen Wirtschaftsnationen der G7 bereits vor der Krise hatten.
Mit anderen Worten, Sorgen, dass die Pandemie den Bund finanziell in Bedrängnis bringen könnte, hat der Finanzminister nicht. Beziehungsweise noch nicht.
Der Bericht von Theo Gers. Gut 2,5 Monate ist die Präsidentschaftswahl in den USA jetzt her. Am 3. November haben eine Mehrheit der Wahlberechtigten für Joe Biden gestimmt, auch wenn die Auszählung etwas länger gedauert hat. Seitdem läuft die Transition, die Phase der Amtsübergabe, und die endet mit der Einführung des neu gewählten Präsidenten am 20. Januar, also morgen. Die Stürmung des Kapitols durch Trump-Anhänger war der Höhepunkt dieser vermutlich ungewöhnlichsten Übergangsphase in der Geschichte der USA. Frage an unseren Korrespondenten Thilo Kössler in Washington. Heute gibt es Anhörungen von Joe Bidens Kabinett im Senat. Wie genau läuft das bisher ab?
Das läuft ganz nach den Corona-Regeln ab. Und zwar sitzt der Senat, sitzt zusammen, einige Mitglieder des Senats. Und die meisten Mitglieder des Senats werden von außen zugeschaltet. Man hat also einen Blick in ihre Wohnzimmer in allen Landesteilen. Zurzeit läuft die Anhörung von Janet Yellen. Es soll aber auch noch Antony Blinken heute angehört werden. Natürlich versucht Joe Biden, so schnell wie möglich seine Kandidaten für das Kabinett durchzubringen. Es geht heute um die Schlüsselposten. Damit ist allerdings nicht zu rechnen, dass heute noch irgendjemand bestätigt wird. Aber es sind die Schlüsselpositionen, die zunächst einmal anstehen. Also Verteidigung, Außen, Finanzen und natürlich die Chefin, die künftige Chefin der Sicherheitsdienste.
Der Senat hört das zukünftige Kabinett an, ist aber auch gleichzeitig mit dem Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump befasst. Inwiefern ist das problematisch?
Ja, das beißt sich ein bisschen, denn der Senat muss in der Tat ja beides tun. Wenn Nancy Pelosi tatsächlich die Anklageschrift noch in dieser Woche in den Senat weiterreicht, wie sie das angekündigt hat, dann hat es der Senat mit einer doppelten Aufgabe zu tun. Er muss auf der einen Seite die Anhörungen durchführen, das ist ein aufwendiges Verfahren, wie man weiß, und er muss auf der anderen Seite das Impeachment-Verfahren geregelt über die Bühne bringen. Das wird ein Zielkonflikt werden. Da muss noch ein Modus gefunden werden. Joe Biden hat zum Beispiel vorgeschlagen, man könnte halbtags das eine tun und am anderen halben Tag das andere nicht lassen. Aber das ist natürlich schwierig. Wie gesagt, es muss ein Modus gefunden werden. Aber so eine Situation hat es in der Tat in der Geschichte noch nicht gegeben.
Die Übergabe zwischen dem alten und dem neuen Präsidenten. Der alte hat ja auch noch das Recht, Donald Trump Begnadigungen auszusprechen. Er hatte angekündigt, eine längere Liste mit Begnadigungen jetzt am letzten Tag seiner Präsidentschaft zu veröffentlichen und natürlich auch zu vollziehen. Was ist darüber bekannt? Wen will er noch begnadigen?
Also man vermutet, es geht um eine richtig große Latte an Begnadigungen, die er aussprechen möchte. Die Rede ist von 100 oder über 100 Fällen. Darunter sind Wirtschaftskriminelle, darunter sind straffällig gewordene Rapper zum Beispiel. Man muss bei Begnadigungen von Donald Trump immer im Blick haben, dass es dabei auch um den Aspekt der Selbstbegünstigung und des Selbstschutzes geht. Das hat man gesehen, als er seine, engsten Mitarbeiter in Wahlkampfteams zum Beispiel entlassen hat. Paul Manafort, Roger Stone, Michael Flynn. Da ging es ganz klar darum, dass er sich selbst schützen wollte, dass er verhindern wollte, dass die noch weiter auspacken. Es gibt auch Gerüchte darüber, dass er die Familie angeblich begnadigen will, aber das scheint sich nicht zu bestätigen.
Wir hatten nach der Wahl weltweite Reaktionen, jetzt im Hinblick auf die vorstehende Amtseinführung von Joe Biden. Die Frage kurz am Ende unseres Gesprächs: Was bedeutet ein Präsident Joe Biden für die transatlantischen Beziehungen, die ja unter Trump sehr gelitten haben?
Ja, er möchte eine komplette Kehrtwende machen. Erstmal eine Vollbremsung und dann eine Kehrtwende. Und das wird er deutlich machen, zum Beispiel dadurch, dass er noch morgen Abend Dekrete unterschreiben will. Er möchte zum Beispiel wieder in das Pariser Klimaschutzabkommen einsteigen. Joe Biden ist ein überzeugter Transatlantiker. Er ist ein Multilateralist. Er will zurückkehren in die wertebasierte Weltordnung der Verträge, der Institutionen. Er will wieder mit den Alliierten zusammenarbeiten. Er will die Partnerschaft wieder pflegen. Er ist überzeugt davon, dass die großen Probleme unserer Zeit nur gemeinsam zu lösen sind. Und deshalb wird der Beginn seiner Amtszeit zumindest ganz im Zeichen dieser Reparaturarbeiten stehen. Und er hat das Personal entsprechend ausgesucht, wenn man zum Beispiel auf Antony Blinken schaut. Auch er ist ein ausgewiesener Multilateralist, der ganz klare Positionen hat, mit den internationalen Kräften und Partnern zusammenzuarbeiten.
Einschätzung waren das von unserem USA-Korrespondenten Thilo Kössler. Vielen Dank. Und zu den transatlantischen Beziehungen und den Erwartungen an den neuen Präsidenten Biden können Sie auch einen Kommentar in unserem Programm hören, heute ab 19.05 Uhr. Und auch beim nächsten Thema spielen die USA eine Rolle, auch wenn es sich geografisch in der Ostsee abspielt. Es geht um die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2, mit der russisches Gas nach Deutschland kommen soll. Nicht nur ökologisch fragwürdig, im Widerspruch mit den Pariser Klimazielen, sagen Kritiker, sondern auch geopolitisch hoch umstritten. Die USA haben mit Sanktionen gedroht, weswegen sich eine Schweizer Firma zurückgezogen hatte. Diese Rohrverlegearbeiten will nun eine russische Firma übernehmen. Gegen diese Firma haben die USA jetzt konkrete Strafmaßnahmen angekündigt. Reaktion dazu aus Berlin von Kai Küstner.
Auch die letzten Stunden seiner Amtszeit nutzt US-Präsident Trump noch, um gegen die ungeliebte deutsch-russische Pipeline vorzugehen. Doch dass der Druck auf die Röhre mit dem Demokraten Joe Biden im Weißen Haus nachlassen wird, ist nicht zu erwarten. Welche Auswirkungen auf den Weiterbau die aktuellen Sanktionen haben könnten, dazu will sich die Nord Stream 2 Betreiberfirma zwar nicht äußern, bekräftigt aber schriftlich:
Nord Stream 2 und die Unternehmen, die unser Projekt unterstützen, setzen sich nach wie vor für seine Fertigstellung ein.
Genau diese Fertigstellung hielten die Grünen im Bundestag hingegen für einen Fehler. Für einen sofortigen Baustopp fallen der europapolitischen Sprecherin Franziska Brandner im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio gleich eine ganze Reihe von Gründen ein.
Der Stopp der Pipeline Nord Stream 2 ist geboten aus ökologischen Gründen, aus Gründen der europäischen Partnerschaft mit den skandinavischen, baltischen und osteuropäischen Ländern, die uns seit Jahren darum bitten, dieses Projekt aufzugeben. Es ist auch geboten als Reaktion auf den Umgang Putins mit seinen Gegnern wie Nawalny.
Der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny, Opfer eines Giftanschlags in Russland, war Sonntag aus Berlin nach Moskau zurückgekehrt und bereits bei der Passkontrolle festgenommen worden. Als für sie feststand, dass Nawalny mit einem Nervenkampfstoff angegriffen wurde, ließ die Bundesregierung das Schicksal der Pipeline eine Zeit lang in der Schwebe, ließ dann jedoch schnell durchblicken, dass ein Baustopp als Sanktionsmaßnahme für sie nicht in Frage kommt. Dass sich an dieser Haltung etwas ändert, ist nicht zu erwarten.
Die Position der Bundesregierung zum Projekt Nord Stream 2, das ja ein Projekt der Wirtschaft ist, ist hier oft genug dargelegt worden und sie hat sich nicht geändert.
Stellte erst gestern Regierungssprecher Steffen Seibert abermals klar. Dass es bei Nord Stream 2 um die Wirtschaft gehe, nicht um Politik oder um Geopolitik gar, sagt Kanzlerin Merkel seit Jahren. In den USA, in Osteuropa, in der Ukraine, auch bei der EU-Kommission sieht man das anders. Deutschland mache sich mit der Gaspipeline zu sehr von Moskau abhängig, so die Kritik. Und so fordert auch die Grünen-Politikerin Brandner gerade angesichts des angestrebten Neustarts der deutsch-amerikanischen Freundschaft mit Joe Biden im Weißen Haus.
Es ist eben auch geboten, wenn wir die neuen transatlantischen Beziehungen auf gute Füße stellen wollen, dass wir dann jetzt endlich doch einmal einsehen, dass es Zeit ist für einen Stopp.
Auch die US-Demokraten und Biden selbst sind keine Freunde der Leitung, das ist kein Geheimnis. Zu den aktuellen US-Sanktionen erklärte das Bundeswirtschaftsministerium auf Nachfrage, man nehme die Ankündigungen mit Bedauern zur Kenntnis. Wesentlich deutlicher wird der linken Politiker Klaus Ernst, der zwar nicht glaubt, dass Sanktionen gegen das russische Verlegeschiff Fortuna das Projekt wirklich gefährden können, aber im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio auch sagt, Deutschland dürfe sich von den USA nicht erpressen lassen.
Wir sind ein souveräner Staat, auch Europa ist souverän und wir können selbst und wollen selbst entscheiden, wie wir unsere Energieversorgung gestalten. Mir kommt es vor wie Schutzgelderpressung, was die USA hier machen.
So Klaus Ernst, der als Gegenreaktion Strafzölle auf US-Erdgas fordert. Zur Fertigstellung der deutsch-russischen Pipeline in der Ostsee fehlen noch knapp 150 Kilometer. 120 davon in dänischen Gewässern, 28 Kilometer in deutschen. Wann die Leitung in Betrieb genommen wird und ob überhaupt, das hängt auch entscheidend davon ab, wie groß der Druck der beiden Regierungen auf die Rohrleitung ausfallen wird.
Der Bericht aus Berlin von Kai Küstner. Polen und die baltischen Länder haben das Projekt Nord Stream 2 von Beginn an kritisiert. Länder, die historisch lange unter dem Einfluss Moskaus standen. Doch die Kritik innerhalb der EU, sie kommt aus vielen weiteren Ländern. Und auch das EU-Parlament hat den Baustopp bereits in einer Resolution gefordert von Nord Stream 2. Die Pipeline war heute auch Thema im EU-Parlament, das sich auch mit dem Fall des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny beschäftigt hat. Aus Brüssel, Bettina Klein.
Alexei Nawalnys Festnahme wurde von den allermeisten Abgeordneten aus dem Europäischen Parlament verurteilt. David McAllister, Vorsitzender vom Auswärtigen Ausschuss, sprach in der Debatte für viele. Er sei sehr besorgt und verurteile die Festnahme von Nawalny wie die von Dutzenden Unterstützern und Journalisten im ganzen Land.
I am very concerned and strongly condemn the arrest of Mr. Alexei Nawalny upon his return to Russia, just as I am very concerned and condemn the detention of several dozen of his supporters and journalists across the country.
Wir müssen die Beziehungen zu Russland überdenken und sollten jetzt den neuen Menschenrechtsmechanismus der EU anwenden, so McAllister, ähnlich auch sein Fraktionskollege Michael Gahler, der die Festsetzung Nawalnys für ein Zeichen der Ratlosigkeit des Regimes hält.
Putin weiß nicht, wie er mit Nawalny umgehen soll, außer dass er ihn verhaftet. Denn mit Argumenten kann er ihn nicht zum Schweigen bringen, im Gegenteil.
perfide, wenn ein Staat, der einem Regimekritiker nach dem Leben trachtet, ihn dann für die Nichteinhaltung von Bewährungsauflagen festnimmt, weil er sich von einem Anschlag erholt, der von eben jenem Staat ausgegangen ist, so der EVP-Abgeordnete.
Ich denke, wir sollten als Reaktion darauf nicht nur unsere Empörung zum Ausdruck bringen, sondern das Instrument, was wir uns neu geschaffen haben, unser globales Menschenrechts-Sanktionierungsregime, zum Einsatz bringen, den europäischen Magnitsky Act. Wir sollten zum Beispiel die Richter, die sich für solche politischen Urteile hergeben, automatisch auf so eine Liste setzen. Da gibt es ein Gericht, was ihn jetzt zu 30 Tagen verurteilt hat. Diese Richter gehören da drauf und die Staatsanwälte, die das verlangt haben.
Auch das Umfeld von Putin, die Oligarchen, sollten Ziel von Sanktionen werden, so Gala, zum Beispiel mit Hilfe der Geldwäschegesetze. Ähnlich hatte es Nawalny selbst Ende November vor dem Europäischen Parlament verlangt. Es sind nicht nur die Medien oder Nawalny selbst, die den Kreml, die russische Führung und ihre Geheimdienste für den Anschlag auf den Regimekritiker mit einem chemischen Kampfstoff verantwortlich machen. Nach Beweisen aus mehreren Ländern hatte die Europäische Union bereits im Oktober gegen 6 hohe Regierungsmitarbeiter in Russland Sanktionen verhängt, die an der Tat beteiligt waren oder sie ermöglicht haben. Und auch das Projekt Nord Stream 2 steht erneut im Fokus der Abgeordneten. Der deutsche Grünen-Parlamentarier Sergej Lagodinsky erinnerte an die Verantwortung seiner Regierung in Deutschland und die der Regierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern und rief die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig beim Namen, die ein Projekt verteidige, das die Demokratie und die Solidarität mit der Zivilgesellschaft in Russland, der Ukraine und Polen untergrabe.
Manuela Schwesig, you have to think about your shameful decisions. Let's stop Nord Stream 2.
Thank you.
Schwesig müsse ihre schändliche Entscheidung überdenken. Lasst uns Nord Stream 2 stoppen, so Lagodinsky. Ähnlich die Sozialdemokratin Kati Piri. Die EU muss den Kreml zur Verantwortung ziehen, sagte die niederländische Abgeordnete, und zwar nicht mit schwachen Sanktionen wie die gegen 6 Regierungsmitarbeiter.
Anyone who still believes that we should continue with Nord Stream 2 is blind for what kind of regime we are dealing with in Moskau.
Wer immer noch glaube, man sollte mit Nord Stream 2 weitermachen, sei blind dafür, mit was für einem Regime man es in Moskau zu tun habe. Der hohe Beauftragte Josep Borrell wies im Namen der EU-Kommission darauf hin, dass das Projekt nicht der Energievielfalt in Europa diene, man es aber auch nicht stoppen könne, wenn Deutschland es fortsetzen will. Allerdings erinnerte Borrell noch einmal daran, dass Nord Stream 2 inzwischen den Regularien der EU unterliegt. Erst wenn diese eingehalten werden, kann die Betriebsgenehmigung erteilt werden. Über eine Resolution zur Freilassung von Alexei Nawalny stimmt das Europäische Parlament am Donnerstag ab. Über mögliche weitere Sanktionen werden die Außenminister vermutlich bei ihrem nächsten Treffen am kommenden Montag beraten.
Berichtet aus Brüssel Bettina Klein. Und wie gehört, sitzt Alexei Nawalny seit gestern in einem russischen Gefängnis. Unmittelbar nach seiner Rückkehr aus Berlin nach Moskau hatte ihn die Polizei festgenommen, ein Gericht zu 30 Tagen Haft verurteilt. Nun hat sich der Kreml zu dem Fall geäußert und auch von Nawalnys Unterstützern gibt es Neues, wie Tilko Gries berichtet.
Alexei Nawalny hat offenbar die Tage nach seiner Rückkehr nach Russland genau geplant. Er wusste wohl, dass er in Arrest genommen wird. Und um selbst aus der Zelle heraus in der Öffentlichkeit präsent zu bleiben, haben er und sein Team auch während des Aufenthaltes in Deutschland weiter an einer Recherche gearbeitet. Das Video dazu ist am Nachmittag auf YouTube gepostet worden. Es erreichte schon mehrere hunderttausend Aufrufe. Mit einer Einblendung wird daran erinnert, dass Nawalny den russischen Präsidenten direkt für seine Vergiftung verantwortlich macht. Und dann kommt ins Bild Dresden. Radeberger Straße. Ich bin in Dresden und in diesem unscheinbaren Plattenbau wurden die ersten korrupten Schemata von denen entworfen, die später den größten Raub in der Geschichte Russlands organisieren würden. Sie klauen einfach den ganzen nationalen Reichtum. Ihr Anführer, der 33-jährige Wladimir Putin, der künftig reichste Mann der Welt, hat hier gewohnt. Knapp 2 Stunden lang rollt der Film den Karrierebeginn Putins als KGB-Offizier in der DDR in Dresden auf. Es folgen die Stationen in St. Petersburg und dann in Moskau. Erzählt wird, wie Putin systematisch sich selbst und einen erwählten Kreis von Freunden bereichert haben soll. Die Recherchen führen bis zu einer der Residenzen Putins, die im Süden Russlands an der malerischen Schwarzmeer-Steilküste liegt. Das Anwesen, 39 Mal so groß wie Monaco, ähnele einem Staat im Staat. Hunderte Beschäftigte, gigantische Ausmaße, Luxus vom Feinsten, bezahlt von Geldern, die eigentlich in die Staatskasse gehören. Nawalny setzt darauf, dass Russen die Bilder sehen und mit ihrem eigenen, mit ihrem im Durchschnitt viel bescheideneren Leben vergleichen und ihre Schlüsse daraus ziehen. Putin, klagt der Oppositionelle an, tue alles, damit ihm die Macht nicht aus den Händen gleite. Jeden Tag gibt es neue Gesetze, die die Kritik an der Staatsmacht verbieten. Alle, die unzufrieden sind, werden zu ausländischen Agenten erklärt. Es ist sogar schon verboten, bei Wahlen für Kandidaten zu werben, die einem gefallen, und die Kreml-Partei einiges Russland zu kritisieren. Putin und seine Gruppe von Dieben wollen die lebenslange und unkontrollierte Macht. Der Kreml reagierte bereits auf das Video und erklärte, es handele sich um eine abgenudelte alte Platte. Putin besitze keine Residenz. Nawalny spricht allerdings von einem Scheinverkauf über Mittelsmänner. Der Besitz gehöre letztlich doch dem Präsidenten. Nawalny setzt sich inzwischen direkt mit Putin auseinander und verschärft die Tonlage drastisch. So behauptet er, das in Arrest nehmen und das noch anstehende Gerichtsverfahren habe der Präsident angeordnet, weil er ihn, den Oppositionellen, fürchte. Das wies Kreml-Sprecher Dmitri Peskow zurück. Verschiedene Behauptungen, dass irgendjemand irgendjemanden fürchten würde, sind absoluter Blödsinn. Und Peskow stellte eine Reaktion auf mögliche Demonstrationen am Samstag in Aussicht. Wenn jemand irgendwo die öffentliche Ordnung stört, dann wird die Polizei entsprechende Schritte unternehmen, um sie wiederherzustellen. Der Vorsitzende des russischen Parlaments, Vjatcheslav Volodin, sagte im Plenum, westliche Geheimdienste und die Vereinigten Staaten nutzten Nawalny als Instrument der Einmischung in die inneren Angelegenheiten Russlands aus. Es gelte, das Land davor zu schützen.
Der Bericht aus Moskau von Tilko Gries. Von Moskau blicken wir nach Athen, nach Griechenland, wo sich das Staatsgebiet demnächst vergrößern könnte, um etwa 10%, so die Rechnung. Griechenland plant, seine Hoheitsgewässer auszudehnen in Richtung Westen, von bisher 6 auf 12 Seemeilen vor der Küste. 12 Seemeilen, das gesteht internationales Recht zu, aber die Ausdehnung könnte den Konflikt mit der Türkei verschärfen. Beide Länder streiten ja um Erdgasvorkommen im Mittelmeer. Über das Vorhaben der Regierung in Athen berichtet Verena Schelter.
Es war ein besonderer Moment für den griechischen Außenminister Nikos Dendias, als er heute im Parlament ans Rednerpult getreten ist. Es ist eine große Ehre für mich, im Namen der Regierung von Mitsotakis dem Parlament diesen Gesetzentwurf vorzulegen. Es ist, wie Sie alle wissen, die erste Ausweitung unseres Hoheitsgebiets seit 1947. Konkret will Griechenland seine Hoheitsgewässer im Ionischen Meer, also im Westen des Landes, ausdehnen, von 6 auf 12 Seemeilen. Das Recht dazu hat Griechenland. Denn das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen legt fest, dass die Hoheitsgewässer ein Gebiet von maximal 12 Seemeilen umfassen. Bislang hat Griechenland nur ein Gebiet von maximal 6 Meilen beansprucht. Bei einem Land mit mehr als 3000 Inseln hat eine solche Ausdehnung große Auswirkungen. Die Ausweitung umfasst mehr als 13.000 Quadratkilometer. Wenn man berücksichtigt, dass das gesamte Land 135.000 Quadratkilometer groß ist, werden einem die Ausmaße bewusst. Auch wenn Griechenland juristisch Anspruch auf dieses Hoheitsgebiet erheben kann, gibt es an einigen Stellen Überschneidungen mit anderen Staaten. In diesem Fall muss eine bilaterale Einigung her. Bereits im vergangenen Jahr hat Griechenland mit Italien ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet. Uneins ist man sich aber noch mit Albanien. Deshalb haben sich beide Staaten darauf verständigt, den Fall vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag zu tragen. Brisant ist die Parlamentsentscheidung aber vor allem deshalb, weil Griechenland sich in dem Gesetzentwurf grundsätzlich das Recht vorbehält, seine Ansprüche auch in der Ägäis, also im östlichen Mittelmeer, geltend zu machen. Wir haben das Recht, unsere Hoheitsgewässer auf 12 Seemeilen auszuweiten. Doch die Türkei droht uns mit Krieg. Sollten wir unsere Hoheitsgewässer auch in der Ägäis auf 12 Meilen ausdehnen? Erklärt Yannis Valinakis. Er ist Mitglied der konservativen Partei Nea Demokratia, war von 2004 bis 2009 stellvertretender Außenminister und hat unter anderem den Vertrag von Lissabon, die Rechtsgrundlage der EU, mit ausgehandelt. Valinakis findet, die Türkei solle endlich internationales Recht anerkennen und dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen beitreten. Doch Ankara sieht sich dadurch benachteiligt. Denn sollte Griechenland die 12-Meilen-Regel auch auf die Ägäis anwenden, wären 71% in griechischer Hand, statt bislang 21%. Doch bereits ohne eine mögliche Ausweitung der griechischen Hoheitsgewässer gibt es Streit über die Frage, wer darf in der Ägäis wo Rohstoffe abbauen. Seit 2002 laufen Verhandlungen zwischen Griechenland, Zypern und der Türkei. Im vergangenen August wäre der Streit fast eskaliert. Die NATO-Partner Ankara und Athen haben Kriegsschiffe entsandt. Kommenden Montag sollen die Gespräche nun wieder aufgenommen werden.
Der Bericht aus Athen von Verena Schelter. Und das waren die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Ergebnisse der Bund-Länder-Runde zu den